Matthäus 23 hat Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern bezeugt, dass sie Land und Meer umziehen, dass sie alles aufbieten, was sie aufbieten können, um missionarisch zu sein, um auch nur einen Proselyten zu machen. Und wenn ihr ihn schließlich gemacht habt, macht ihr ihn zu einem Kind der Hölle. Das ist ein hartes Wort. Ihr bringt ihn gar nicht ins Himmelreich. Ihr macht ihn zu einem Funktionär in eurer Firma. Weh euch, ihr Schriftgelehrten, die ihr das Himmelreich zuschließt, die ihr selbst nicht hineingeht, und die, die hinein wollen, denen schließt ihr das Himmelreich zu. Wenn das Urteil Jesu über unseren missionarischen Einsätzen wäre. Ihr lasst doch die Leute gar nicht zu mir kommen. Euch ist wichtig, dass ihr wieder einen auf euren Mitgliederlisten habt, in euren Mitarbeiterkreisen. Und deshalb habe ich all das, was ich je zu diesem Thema schon gearbeitet habe, etwa vor 2 Jahren für die Landessynode, noch einmal total umgearbeitet zu einem sehr seelsorgerlichen Thema. Vielleicht ist das gar nicht geworden, was ihr braucht und was ihr erwartet und was ihr wollt. 3 Teile. Herr, reinige meine Motive. Herr, reinige meine Motive. 2. Herr, heile meine Methoden. Und 3. Herr, ermahne und tröste mich. Zuerst einmal, Herr, reinige meine Motive. Wir tun ja gar nichts Besonderes, wenn wir versuchen, Menschen zu gewinnen. Keine Seifenfirma kann überleben, wenn sie nicht Menschen dafür gewinnt, ihre Produkte zu kaufen. Kein Schachverein kann überleben, wenn er sich auf seinen Mitgliederbestand verlässt, denn der stirbt todsicher ab. Nach 20 Jahren ist niemand mehr da. Darum wollen alle Vereine, alle Parteien, alle Firmen Menschen gewinnen. Wir tun gar nichts Besonderes. Auch die Kirche sucht Menschen zu gewinnen. Es ist für mich fast immer rührend, wenn ich bei Wiederbesetzungssitzungen für Pfarrstellen erlebe, wie der Kirchengemeinderat sagt, wir sollten eben einen Pfarrer haben, der wieder die jungen Leute gewinnt, der dafür sorgt, dass einige vom Mittelalter wieder integriert werden in kirchliche Kreise und Gruppen, der bisher Außenstehende ins Gemeindehaus bringt, Menschen gewinnen. Denn es ist schlecht, eine Kirchengemeinde zu haben und am Sonntag sind das noch 15 Leute im Gottesdienst. Das heißt dann oft, ha, in der Stunde, das sind 12 alte Leute. Und wenn ich sage, und wie viel sind in ihrer Gemeinde Bibelstund, hat es aber mir schon lange nicht mehr. Ja, warum nicht? Hat euch niemand mehr kommen. Wenn das noch spitze ist, die 12 alten Leute, die in der Stunde sind. Menschen gewinnen, aber Menschen lassen sich gar nicht so gerne umgarnen, sie lassen sich erst recht nicht kassieren. Darum ist schon der Versuch verdächtig, Menschen zu gewinnen. Etwas anderes ist es, wenn man dem Werbenden abspüren kann, dass es ihm eigentlich um uns geht. Ich habe einen Kirchenpfleger in Schondorf gehabt, ein begeistertes Mitglied des Albvereins. Er kam immer mit seiner Frau zum Frühgottesdienst und ist nachher um 9 Uhr losgegangen mit dem Albverein. Und er hat gesagt, Herr Schäffbuch, Sie wären schon recht, aber eins fehlt Ihnen noch. Eigentlich sollten Sie zum Albverein gehören. Und da hat man abgespürt, Ihnen täte es doch so gut, wenn Sie sonntags auch zum Wandern kämen. Und die Schönheit der Alp. Wenn das nicht dabei ist, dass man das abspürt, dass der Werbende meint, Sie versäumen etwas, dann ist alles Werben umsonst. Und trotzdem hat Missionierung in unserer Sprache einen Beiklang bekommen, wie Zwangsbekehrung der Sachsen, Gehirnwäsche, Umgarnung, und damit ist eigentlich alles auf den Kopf gestellt. Denn jeder Mensch hat als Gottes Ebenbild einen Adel. Er soll eigentlich nur Gott gehören. Er soll nicht der Menschenknecht sein. Und darum haben wir eigentlich nur ein Recht und eine Vollmacht zum Gewinnen von Menschen, wenn es uns darum geht, wir wollen den Menschen befreien aus dem Kreisen um sich selbst, aus der Sklaverei des Bösen, gewinnen aus den Menschen, die ihn gefangen nehmen wollen, damit er stattdessen gewonnen werden kann von Gott und für Gott. Nur sehr mittelbar von uns, für unsere Gemeinschaft, für unsere Kreise. Eigentlich könnte Gewinnen einen sehr edlen Beiklang haben. Es zielt ja auf das Herz von Menschen. Du hast mein Herz gewonnen. So müsste eigentlich jede Ehe sein. Dass wir schwachen Männer sagen können, wie es im Volkslied heißt, das hat ein Schönheit gemacht, hat mich zum Lieben gebracht, mit großem Verlangen. Mein Leben bleibt arm ohne dich. Deshalb versuchen wir, um eine Frau zu werben, sie zu gewinnen. Nicht für uns, sondern weil mein Leben arm bliebe ohne sie. Und das Gewinnen, das hat hoffentlich nicht seinen Abschluss am Hochzeitstag, sondern das bleibt eine lebenslange Aufgabe. Wir Schäftbuch sind ja 5 Brüder und unsere Mutter hat immer gesagt, auch über unseren jungen und älter werdenden Ehen, vergesst nicht, um eure Frauen zu werben täglich. Gewinnen ist eine lebenslange Aufgabe. Auch in unseren Kreisen und Gruppen. Wie viel bröckeln ab, weil wir nicht mit Liebe sie mitgenommen haben. Sonst heißt es bald, wie gewonnen, so zerronnen. Aber genug der Wortspiele. Schließlich ist es ein Bibelwort aus 2. Korinther 5, was das Thema ist. Wir suchen Menschen zu gewinnen. Jedes Bibelwort steht in einem Zusammenhang. Der alte Prälat Schrenk in Stuttgart, Stiftsprediger, hat immer wieder das Einzige, an was ich mich entsinne. Als kleiner Kerl habe ich ihn erlebt. Sohn von Elias Schrenk, in die Gemeinde hineingerufen, Zusammenhang. Und er hat damals noch so weiße Röllchen gehabt, so ist immer Plastikmaterial, nicht? Und die sind da jedes Mal nach vorne gerutscht, sodass er sie gerade noch auffangen konnte. Zusammenhang. Deshalb 2. Korinther 5, Zusammenhang. Nach hinten steht, Gott versöhnt die Welt mit sich selbst. Und er will, dass Menschen nicht als Unversöhnte leben, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Gott selbst mahnt durch uns, so bitten wir, flehen wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Menschen müssen es durch uns erfahren, dass man in die versöhnende Nähe Gottes kommen kann. Das ist unser Auftrag. Darum suchen wir Menschen zu gewinnen, weil wir das Vorrecht haben, das Menschen auszurichten. Nicht bloß, dass Sie 7000 Mark im Lotto gewonnen haben, sondern dass Ihr Leben in eine ganz andere Atmosphäre hineinkommen kann. Nicht 14 Tage Seychellen oder irgendwas, sondern jetzt schon in die Nähe des ewigen Gottes. Und nach vorne Zusammenhang? Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und da wird herauskommen, was wir in unserem Leben geschwatzt haben oder was wir Gutes geredet haben, was wir zerbrochen oder geheilt haben, was wir verschwiegen haben oder was wir gut, einladend, gewinnend bezeugt haben. Das Gute und das Böse wird herauskommen. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, heißt es 2. Korinther 5, Vers 11, suchen wir Menschen zu gewinnen. Weil mit diesem Herrn Jesus nicht zu spaßen ist und weil mit dem Auftrag nicht zu spielen ist, weil es nicht in unser Ermessen gestellt ist, ob wir das ernst nehmen oder nicht, darum suchen wir Menschen zu gewinnen. Es ist wieder an der Zeit, dass wir in der Christenheit uns erinnern lassen, dass es nicht um Werbung für unsere Firma geht. Komm auch mal wieder in die Kirche oder vorgestern stand ich vor einem Schaukasten eines kirchlichen Jugendkreises. Da stand, wer zu uns nicht kommt, Lothar Matthäus, Theo Weigel und dann war einiges aufgezählt, aber du könntest kommen, nicht? Es geht, es war gut gemacht, aber es geht doch nicht um Werbung für unseren Kreis. Franz Werfel hat in seinem großen letzten Roman, den er überschrieben hat, Der veruntreute Himmel, gesagt, die Christenheit geht daran kaputt, dass sie dauernd für sich wirbt. Und gar nicht mehr erkennen lässt, dass es um den Himmel, um die Ewigkeit Gottes geht. Wir veruntreuen den Himmel. Gott selbst will Menschen für den Himmel gewinnen und wir dürfen dabei mithelfen. Nein, nicht wir dürfen. Wir sollen. Unser ewiges Heil steht auf dem Spiel, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, vor dessen Richterstuhl wir einmal kommen. Deshalb dürfen wir dieses Geschäft nicht lasch betreiben, wir dürfen es nicht gelegentlich aufs Eis legen. Wir sind Botschafter. Es hat mich als jungen Burschen bewegt. Zum ersten Mal ist mir das aufgegangen, was ein Botschafter ist. Im Jahr 39. Da wurde morgens um 3 Lord Henderson, englischer Botschafter, in Berlin aus dem Schlaf gerissen, dass er der deutschen Reichsregierung ein Ultimatum stellen soll. Wenn nicht sofort wieder die deutschen Divisionen ihren Ausgangspunkt einnehmen, befindet sich ab 6 Uhr morgens England im Krieg. Da konnte Lord Henderson nicht sagen, es reicht auch noch, wenn wir es um 8 Uhr ausrichten. Er war Botschafter, das war nicht in sein Ermessen gestellt. Dazu war er eingesetzt, dass er den Ernst der Lage deutlich macht. Geht es uns wirklich darum, um die Ehre Jesu und um das Heil der Menschen? Herr, reinige meine Motive, wenn wir missionarisch tätig werden. Dass Menschen unsere Motive bezweifeln und sagen, das sind ja auch so Seelenfänger, die Menschen beschwatzen wollen mit ihrem dummdreisten religiösen Geschwafel. Das sollte uns nicht so sehr stören. Es sollte uns erst recht ins Fragen bringen. Lieber Vater im Himmel, prüfe mein Herz, erfahre, wie ich's meine, ob ich's nur tue, weil das EC-Stil ist, weil sie es im Werk wollen, weil es unsere Gemeinschaft braucht, weil ich ein dynamischer Mensch bin, oder weil mich, wie wir es in der Andacht hören, der Menschen jammert, weil Jesus so mein Herz berührt hat, dass ich gar nicht anders kann. Weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, Strichpunkt, Gott sind wir offenbar. Und wieder eine Klammer zu dem, wir müssen einmal alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi. Es wird einmal herauskommen, was unser Herz wirklich bewegt hat, wonach uns wirklich gehungert und gedürstet hat. Aber vor Gott liegt's heute schon offen. Und deshalb dürfen wir beten, lieber Gott, sag mir doch, wie du über mich denkst, wie du mich siehst. In einem der großen Lieder von Michael Hahn, wir haben ja in diesem Jahr ein Gedenkjahr für Michael Hahn. Dieses Lied ist sogar in so Württembergisches Gesangbuch aufgenommen. Da heißt eine Bitte, mache mich mir offenbar. Bin doch oft ein religiöser Schauspieler vor mir selbst. Mache mich mir offenbar, reinige meine Motive. Warum ich überhaupt Prediger bin, warum ich überhaupt Mitarbeiter bin, könnte ich genauso im Albverein sein. Ist gerade Zufall, dass ich mit meiner Dynamik hier gelandet bin. Das soll nicht erst vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, sondern wir sollen jetzt ehrlich vor Gott leben. Also wir brauchen lautere Motive. Es muss uns um die Ehre Jesu gehen und deshalb auch um das Beste für die Menschen. Wissen wir, dass, wenn wir Jesus den Menschen bringen, nicht etwas ist, das so ein bisschen ist, als ob wir einen stinkenden Hering aus der Tasche ziehen. Das Beste für die Menschen. Sind wir davon überzeugt? Fritz Grünzweig hat oft diese Gebetsbitte gehabt. Herr, reinige meine Motive. Warum machen wir den Gemeindetag, um ein evangelikales Tingeltangel zu machen? Warum lassen wir die Damenfußballmannschaften spielen, um zu zeigen, dass auch Christensportler sind? Oder weil wir junge Menschen gewinnen wollen, die auch sportbegeistert sind? Warum machen wir es? Warum machen wir pro Christ? Ich bin bei beidem Vorsitzender. Weil wir zeigen wollen, dass wir Evangelikalen auch was auf die Beine stellen können. Dass wir sogar Satellitentechnik gebrauchen können. Weil wir christliche Gschaftelhuber sind. Herr, reinige meine Motive. Unser Herr kann unsere Arbeit nicht segnen, wenn es uns um uns geht und nicht um seine Ehre. Ist alles ein Schlag ins Wasser, wenn es darum geht, hauptsächlich, dass wir unser Image als fähige Mitarbeiter aufbessern, als junge Prediger, die mal endlich wieder Wind in die Sache hineinbringen. Wenn wir Erfolge aufweisen wollen, wenn wir deutlich machen wollen, dass wir doch viel besser, exegetisch viel differenzierter und homiletisch verantworteter reden können als Billy Graham. Auch wenn wir von Hunden erzählen. Dass wir als Gemeinschaftsleute mehr losmachen können als Hofackerleute, als die Kirche mit all ihren Millionen. wenn ich leicht sage, wir haben den Gemeindetag, dem Killesberg, gemacht. Mit über 120 Referenten, von denen keiner ein Honorar wollte. Und mit 1 Million Kosten für Übertragung, Hallenmiete, Stuhlmiete. Alles aus Spenden aufgebracht und der Kirchentag braucht 27 Millionen. Und die Referenten wollen Hotels untergebracht sein. Geht es drum um die Ehre Jesu oder zu Zeiten? Ja, wir sind auch noch da. Es ist vor Gott offenbar, ob wir auf diese menschliche Karte setzen oder ob es uns um die Ehre Jesu und um das gottgewirkte Erbarmen mit Menschen geht. Können wir wirklich mit Dr. John Stott sprechen? I am jealous for Jesus. Mich hat die Leidenschaft für die Ehre Jesu gepackt. Die Leidenschaft Jesu, Verlorene zu retten. Sollte noch der, der ganz weit weg ist, der Zachäus, den die anderen abgetan haben, merken, dir kann Heil widerfahren. Geht's uns um diese Ehre Jesu? Ist nicht gesagt, dass alle predigen müssen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, steht, dass es das Vorrecht der Frauen ist, dass sie ihre Männer sogar ohne Worte gewinnen können. Wir Männer müssen immer schwätzen. Aber es gibt auch ein Hinlieben, ein Hinbegleiten, ein Hinbeten zu Menschen, von Menschen zu Jesus. Wir suchen Menschen zu gewinnen. Da ist alle Fantasie aufgeboten. Was kann ich denn tun, dass ein Mensch zu Jesus kommt? Wir haben hoffentlich gemerkt, dass es um etwas total anderes geht, als darum, wie es heute oft heißt, einzelne Außenseiter religiös zu sozialisieren, kirchlich zu sozialisieren. In Kirchengemeinden ist immer die Frage, jetzt haben wir ein Gemeindehaus, wie können wir das Gemeindehaus füllen? Wie kriegen wir Leute in die kirchlichen Wände? Das kann eine Zwischenstufe sein. Aber eigentlich muss es heute viel mehr umtreiben, dass wir es in der Kirche noch nicht gemerkt haben, in einer reichen Kirche. Heute geht das Gericht über die Kirche. Wir müssen hinaus zu den Menschen. Heiko Grimmer hat neulich gesagt, wann waren wir Christ das letzte Mal auf dem Feuerwehrfeste? Natürlich, bevor die große Sauferei losgeht, müssen wir auch wieder gehen. Aber wann sind wir in Kontakt mit Menschen, die man bloß beim Feuerwehrfestle trifft? Die nie ins Gemeindehaus, erst recht nicht in Gemeinschaftssaal kommen. Warum tue ich so schwer, wirkliche Möglichkeiten zu suchen, wie ich Menschen gewinnen kann? Es kann doch schon anfangen mit dem Blumenstrauß für die neu eingezogenen Nachbarn. Nicht als Taktik, sondern als echte Liebe, weil mir die wichtig sind. Warum überlasse ich das Gewinnen so gern den anderen? Was ist der Grund für meine Furcht, für meine Reserviertheit, für meine Zurückhaltung? Ist es Furcht vor Menschen? Mangelndes Zutrauen zu mir selbst? Mangelndes Zutrauen zu Gott? Mangelnde Angst vor Gott? Weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Herr, reinige meine Motive. Unser Herr hat in seinen Erdentagen viel Unverständnis seiner Jünger ausgehalten, viel falschen Eifer, viel Schläfrigkeit, wo seine Jünger hätten wach sein sollen. Aber er hat, als er an Pfingsten seinen Geist ausgoss, noch einmal die schwachen Jünger und Jüngerinnen lebendig gemacht. Und so ist meine Hoffnung, dass Jesus noch einmal heilend durch unsere Gemeinschaften und Gemeinden und Kirchen geht, dass er unsere Motive reinigt. Er kann dafür sorgen, dass uns seine Retterleidenschaft passt, Pakt. Ich habe in Amerika im Jahr 56 eine Evangelisation der lutherischen Kirche erlebt, von der Ostküste bis Westküste, ein tolles Programm, überschrieben, Let's see what we Lutherans can do. Lasst uns einmal zeigen, was wir Lutheraner auf die Beine stellen können, nicht? Nein, reinige meine Motive. I'm jealous for Jesus. Er hat das Ziel, dass keines dieser Kleinen verloren geht und dass auch wir kleine Würstchen die richtigen Motive haben. Zweitens, Herr, heile meine Methoden. Die zurückliegende, vielfach gesegnete, viele Menschen ermutigende evangelistische Aktion Pro Christ 93 hat deutlich gemacht, wir sind spitze, was Technik angeht, bedrucktes Papier angeht, Conferencier-Begabungen, ha, in Württemberg hunderte von begabten Conferenciers, wir haben Leute, auch zu Zwiegesprächen, für Interviews, Chöre. Und wir sind elend schwach, was persönliche Kontakte angeht. Trotz Andreasplan, da stand viel auf dem bedruckten Papier. Dabei können wir einem Menschen durch nichts anderes besser deutlich machen, dass es uns um ihn geht, dass er uns wichtig ist, als dass wir Zeit für ihn haben. Vorgestern Abend saß ich bei der Verabschiedung von Theo Sorge aus dem Kollegium einem Prälatenkollegen gegenüber. Ich war dumm. Ich bin von meiner Frau getrennt worden, ich hätte mir sonst einen anderen Platz gesucht. Und ich habe echt gemerkt, ich weiß von ihm gar nicht, hat er 2 oder 4 Kinder oder, die haben mal neulich gehört, dass er krank ist. Und ich habe gesagt, sag mal, musst du eigentlich Tabletten nehmen und was machen jetzt deine Kinder? Ich wusste gar nicht viel, der hat eine halbe Stunde geschwätzt über seine Krankheit. Und er ist mir nahe gekommen wie in 4 Jahren Zusammenarbeit noch nie. Jeder Mensch erzählt gerne von sich und wartet darauf, dass ein anderer einmal zuhört. Zählt gerne von der Heimat, vom Ergehen, von Hobbys, von seinen Wehwehchen. Wir müssen nur lernen zu fragen, interessiert zu fragen und Zeit zu haben. Der Helmut Schweiger, Landesposaunenwart, den habe ich mal gefragt, Helmut, wie geht's? Hat er gesagt, Rolf, möchtest du eigentlich wirklich wissen? Hast Zeit dafür. Am Ende eines solchen Kontaktes mit einem Menschen kann ein Wort stehen, dass ich sage, ich bete für sie, oder du möchtest sagen, was mir heute wichtig geworden ist. Der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich bin auch noch da, sagt Jesus. Es kann. Aber es wird sinnvoll erst dort sein, wo wir sehr viel Zeit investiert haben, wo es nicht ein Alibi ist für Zuneigung zu Menschen. Schon Jesus hat so gehalten, ihm waren einzelne Menschen wichtig. Die Bibel erzählt ja viel mehr von Einzelbegegnungen Jesu mit der Frau am Brunnen von Sichar, am Hauptmann von Kapernaum, mit dem Zachäus, mit dem Blinden an Stadttor von Jericho und so weiter, als von großen Predigten Jesu. Gut, Bergpredigt, Speisung der 5000er. Aber selbst diese großen Predigten Jesu haben gemündet in Einzelbegegnungen, Einzelgesprächen. Die erste Christenheit hat daran Maß genommen, so konnte Paulus sagen, ein Wort aus Kolosser 1, Vers 28, ich ermahne jeden Menschen, damit ist jeder Einzelne gemeint, ich lehre jeden Menschen, in jeder Form von Weisheit, muss mit dem Akademiker anders reden, als mit dem Nicht-Akademiker. Wir müssen schon überlegen, mit wem ich Schwäbisch schwätze, mit wem Stuttgarter Hochdeutsch, gell? Wie ich auf ihn eingehe. Damit ich einen jeden Menschen in Christus vollkommen mache, dafür mühe ich mich ab, darum ringe ich in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Und den Ephesern konnte er sagen, ihr wisst, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht einen jeden von euch unter Tränen ermahnt habe. Seelsorge. Einzelseelsorge. Ganz offenkundig gab es schon in der allerersten Christenheit die Frage, wie man die Sache Jesu für außenstehende Menschen attraktiv, faszinierend, einladend machen kann. Wenn wir den ersten Korintherbrief etwas deutlicher ansehen, merken wir, die haben Rezepte gehabt. Die haben sich von Jesus sagen lassen, was er dem Paulus durch ein Gesicht sagt: Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, in dieser Hafenmetropole des Mittelmeers. Aber wie kann ich das große Volk kriegen? Es gab verschiedene Versuche. Einmal hat man gesagt, das Abendmahl ist so trist. Wir müssen richtig ein feuchtfröhliches Feierabendfestbar draus machen. Und bis die Letzten kamen, hatten die Ersten schon ein bisschen sitzen, gell? So wird es ja dargestellt, nicht? Die anderen haben gesagt, nein, das Abendmahl muss ganz anders. Das ist Pharmakon Athanasias, Heilmittel der ewigen Welt. Wer einmal die Taufe hat, ist im Reich Gottes. Wer das Abendmahl genossen hat, ist erfüllt mit Kräften der ewigen Welt. Der Paulus sagt, ihr spinnet ja. Wisst ihr nicht, wie es mit dem Volk Israel war? Die haben einerlei geistliche Speise gegessen und getrunken. Die haben es Manna gehabt, Gottesspeise. Und trotzdem sind ihre Gräber in der Wüste gewesen. Sie sind alle getauft gewesen, als sie durchs Rote Meer gingen. Und trotzdem hat den meisten Gott kein Gefallen. Das wäre übrigens eine wunderbare Textverlesung nach unserer Kindertaufe, nicht? Da wäre alles klar, nicht? Dass mit der Taufe noch nichts gemacht ist. Es war sehr schön, wieder Durchzug durchs Rote Meer. Angebot Gottes. Aber vor allem war ein faszinierendes Angebot, und wir wissen das alle, die wir ein wenig das Neue Testament kennen, Mensch, wenn wir die Gaben des Geistes hätten, mit Heilungen, Zeichen, Wundern, vor allem der Sprachenrede, mit jenem in Gott versenkten, anbetungsvollen, kindlichen Gebetslallen. Ha, das müsste doch die andere umhauen. Und der Paulus hat gesagt, nein, wenn ein Unkundiger käme, der Onkel von Karlsruhe, der bloß gerade wegen der Konfirmation kommt, gell, so ein Außenstehender, der würde sagen, sie spinnen, die Christen. Sie sind von Sinnen. Das ist was für Eingeweihte, die das verstehen, dass man noch tiefer in die Geheimnisse Gottes will, aber nicht für die Außenstehenden. Was hatte Paulus anzubieten? Anstelle dieser Palette von faszinierenden Programmen. In erster Linie 1. Korinther 13. Die Liebe. Wir legen es immer so aus, dass Paulus den zerstrittenen Gruppen in Korinth sagt, ihr müsst euch lieb haben. Darum kann es auch gegangen sein. Aber es ging ja um, wenn wir den Gesamtzusammenhang des 1. Korintherbriefs ansehen, um die Frage, was ist attraktiv? Was kann Außenstehende packen? Und da sagt Paulus die Liebe, dass selbst die Feinde Jesu, als Jesus am Kreuz hing, sagen mussten, er hat den anderen geholfen. Seine Langmut, seine Geduld, seine Uneigennützigkeit, also Hoffnung hatte für jeden Menschen. Strebt nach dieser Liebe. Fürs Gewinnen von Menschen ist das beste Erfolgsrezept noch immer die Liebe, die gottgewirkte, fantasievolle Liebe. Fängt damit an, was wir heute Morgen gehört haben in der Andacht. Es jammerte ihn der Menschen. Wer eh sich um seine eigenen Kinder gesorgt hat, wann kommt er denn heim, der Ulrich? Halbschlaf. Ich jetzt heimkomme. Es wird doch nichts mit dem Auto passiert sein. Der weiß, was eigentlich Leute Jesu bewegen sollte. Nicht den Blick auf die Welt, dann kann man sich dispensieren, aber um ein paar Nachbarn, Freunde, die doch nicht verloren gehen dürfen. Wir haben vielleicht viel zu viel Angst vor ihnen. Als Jesus sie sah, jammerte ihn. Er sah auch das arme Hascherl in ihnen. Beim reichen Jüngling, die Jünger haben wahrscheinlich gedacht, dieser eingebildete Fatzke, Und Jesus sah ihn an und liebte ihn. Hat gesehen, was er ernst meint. Was ein Atheist ernst meint, wie er sich von Gott losstrampeln will und doch gar nicht von dem Thema loskommt, der muss dauernd von Gott reden, sah ihn an und liebte ihn. Wir haben immer so Angst, nicht? Oh, da ist einer sicher ablehnend. Und sucht, was er nicht findet in Liebe und Ehre und Glück. Es braucht eine große Explosion des Heiligen Geistes, die sich in Liebe äußert. Nicht in all dem, was wir sonst mit Charismata meinen. Gottgewirkte Fantasie der Liebe für Menschen. Etwa, denken Sie daran, dass Jesus, wenn er Menschen berufen wollte, sie sehr oft auch um einen Dienst gebeten hat. Petrus, fahr mich ein Stück vom Land. Brauch dich. Zachäus, könnte nicht bei dir zum Mittagessen. Es ist bewegend zu sehen, wie die Techniker, die wir bei Pro Christ gebeten haben, es waren oft kirchlich total außenstehende Leute, am meisten von Billy Graham gepackt wurden. Weil sie wussten, wenn wir nicht funktionieren, kommt heute Abend die Sendung nicht rüber. Und wir haben sie eingeladen zu Gebetsgemeinschaften und plötzlich waren sie mit dabei. Ich werde gebraucht. Ach, was könnten wir in Fantasie, Dienst, in einer Mercedes hat, mir brauchen sie. Sie könnte die und die Familie, den Behinderten, zum Gottesdienst fahren. Er fährt er nicht weg und kommt um 11 wieder, sondern bleibt dabei. Ich werde gebraucht. Man kann einem Menschen keine größere Ehre geben, als wenn wir ihn brauchen. Beim Bautrupp der Gemeindehausrenovierung in Schondorf ist nach 8 Jahren, als ich um Erweckung gebetet habe, nichts passiert. Wir haben gerungen um einen Besuchsdienstkreis und plötzlich haben wir Leute gewonnen und gesagt, sie könntet uns helfen in 2, 3 Häuser, jeweils mit dem Gemeindebrief, einmal in 8 Wochen Besuch zu machen. Das kann ich nicht. Ich kann nicht von Jesus sprechen. Nach 2 Jahren haben die meisten gekonnt. Aber ich brauche sie zuerst einmal zu dem Dienst. Nicht in Briefkasten, sondern an die Gastieren. Einfach mit Leuten sprechen. Und dann haben die gemerkt, dass die Leute sagen, können jetzt nicht einmal reinkommen. Und haben ihnen alles anvertraut mit der Not, mit ihren Kindern, mit der Ehe. Und dann kamen wieder Besuchsdienstleute zu uns und haben gesagt, Herr Pfarrer, was soll man da sagen? Dann haben wir verschiedene Spruchkarten gegeben. Da suchen sie aus, was sie hinterlassen. Die sind hineingewachsen, dass sie beten konnten, selber ein Gotteswort weitergeben konnten. Aber wir haben sie zuerst gebraucht. Ich brauche euch. Kurt Hennig hat vor seinem Sterben noch einmal seine ehemaligen Konfirmandenjahrgänge zusammengeholt. Aus der Paulusgemeinde. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, da war einer dabei, einer, mit dem ich Schwierigkeiten hatte. Aber er hat gesagt, ich bin jetzt in München Kirchengemeinderat. Und er hat gesagt, ja, wie ist bei dir gekommen? Und er hat gesagt, ja, ich habe da in der Johannesgemeinde nachher gewohnt. Und der Albrecht Schiffbuch hat mich vielleicht 2 Jahre lang besucht. Monat um Monat, mein Bruder. Bis ich schließlich mal aus Verzweiflung mitgegangen bin in den Jugendkreis. Und dann bin ich dabei geblieben. Die Treue, die sich von der Liebe beflügeln lässt, der hat Gott Verheißung gegeben. Weil in der Christenheit um uns herum so viel von Liebe gesprochen wird und so wenig von Jesus, verfallen wir oft ins andere Extrem, dass wir meinen, wir müssten ganz schnell von Jesus reden aus lauter Liebe. Lasst uns nicht hetzen. Es gehört das Wort der Liebe Gottes eingepackt, auch in die Zuwendung der Liebe. Es ist unbarmherzig, wenn man Geschenkle macht und nicht auch schönes Papierle drumherum macht. Es ist einfach ein Zeichen, jetzt ist lieb gemeint und nicht bloß geschwind in der Buchhandlung ein Buch rausgeholt. Und wir müssen auch das Wertvollste, was es gibt, die Liebe Gottes, muss deutlich werden, es ist uns auch wichtig, das einem Menschen zu geben. Zur Methode der Liebe gehört auch die ganze Frage der Gestaltung unserer Zusammenkünfte. In Korinth gab es das, dass ein Außenstehender, ein Unkundiger, ein Ablehnender in die Gottesdienste kam. Sind unsere Türen überhaupt so weit offen? In unserer Bibelstunde in Schondorf kam einmal eine Frau herein, Tür aufgemacht, und schon war unsere Frau Merz aufgesprungen und hat gesagt, Elternversammlung ist ein Stock höher. Die hat gar nicht gesagt, es ist wunderbar, dass Sie kommen. Hier ist, nein, die Frau sagt mir, Entschuldigung, ich will zur Elternversammlung, nicht zur Bibelstunde. Sind wir bloß ablehnen? Wir sind unter uns, wer kommt Hilfe, wer kommt dazu? Oder haben wir einen einladenden Touch? In jedem zweitklassigen Kino gibt es Platzanweiserinnen. Wer hilft einem Außenstehenden, einen Platz zu finden, dass er sich an denen vorbeiquetschen kann, die immer außen an den Bänken sitzen? Wer sagt ihm, warum er gerade aufstehen muss oder hinsitzen muss, was der Sinn einer Schriftlesung ist, dass die Zahlen davon Liednummern bedeuten und nicht Seitenzahlen? Also wenn ich aufs Finanzamt muss, tritt mir immer der kalte Schweiß auf, weil ich todsicher das Formular falsch ausgefüllt habe. So geht's doch den Leuten, wenn sie zufällig einmal in Christenkreise hereinkommen. Wir müssen ihnen die Befangenheit nehmen durch eine ganz große, herzliche, selbstverständliche Liebe. Ein Gemeindemittag kann man einladend gestalten, ein kaltes Buffet tut Wunder. Aber wichtig ist dort unsere Gemeinschaftszusammenkünfte, unsere Gottesdienste, wo Lied, Beichte, Bekenntnis, Wort Gottes, Gebet, Fürbitte komprimiert sind. Da ist wichtig, dass wir das einladend gestalten, ohne zu viel Geschwätzigkeit, aber menschlich, herzlich. Und dass dies alles nicht sofort wieder abgewürgt wird von lieben Schwestern. Es werde das alte Evangelium verwässert, anstelle des heiligen Ernstes beginne jetzt das evangelikale Tralala. Oder dies oder jedes Lied sei Nevage oder sonst was Schlimmeres. Also, wie leiden wir drunter? Unter diesem Korsett der Geschwister, als ob das Herkömmliche das Wahre sei. Nein, die Liebe Christi dringt uns so. Was konnte Zinzendorf für ein geniales System, manches war überschäumend, hat er selber gemerkt, in das Zeitalter des Rokoko hinein, das Angebot Jesu im ganzen Stil zu machen. Zur Liebe wird auch gehören müssen, dass wir uns Gedanken machen, ob denn die zu gewinnenden Leute überhaupt in unsere Gruppen passen. Wo haben wir denn in unserem Hofwager Verbundsystem, dass das angenommen wird, dass ein E-Zähler sagt, der junge Mensch, der passt weniger in unseren Kreis, aber der Brüderbund hat da einen interessanten Kreis von jungen Akademikern, da müssen wir euch hinschicken. Nicht jeder kann alles machen, soziologisch, sprachmäßig, nicht voraussetzungsmäßig. Wenn einer überhaupt von Bibel nichts versteht, wo nicht weiß, was wo Galaterbrief ist, wo, dann muss er in den Kreis rein, wo lauter solche Leute sind. Nicht in eine Bibelstunde, wo sie alle schon Gott in allen Zungen und auf allen Seiten der Bibel preisen können. Wo sind, haben wir die Fantasie der Liebe, dass wir sehen, wo Kreise und Gruppen sind? Ich habe immer noch den Traum von einer gesamtevangelikalen Strategie, trotz vieler Enttäuschung nicht aufgegeben. Im letzten Jahrhundert gab es in Stuttgart den Prälatenkapf. Er war nur anderthalb Jahre Prälat. Dann hat er gemerkt, dass man als Prälat nichts ausrichten kann, schon damals nicht, und ist wieder Pfarrer geworden an der Stiftskirche in Stuttgart. 27 Jahre gesegneter Pfarrer. Und hat in der damals ziemlich leeren Stiftskirche wieder dazu gebracht, dass sonntäglich 2.000 bis 3.000 Menschen da waren. Er hat eigentlich unter seinem geistlichen Niveau gepredigt, weil er sagte, wenn ich mit zu voller Kost komme, dann sind die halb und ungebildeten, halb und Ungläubigen einfach wie der Ochs vorm Berg. Ich muss ihnen eine Staffel hinstellen fürs Heiligtum. Er hat eigentlich immer übers Gebet gesprochen. Da kannst du dem heiligen Gott begegnen. Er zieht dich in seine Nähe. Aber er hat gesagt, und jetzt muss ich die Leute, die wirklich ins Heiligtum wollen, vermitteln in Kreise und Gruppen. Er hat sehr viel Besuche gemacht, 3.000 im Jahr, Kurzbesuche, wo ein Menschen deutlich macht, du bist mir wichtig. Und sich immer überlegt, wo muss ich jetzt wen hinvermitteln? Ihm waren die Hahner wichtig, die Altpietisten, aber für viele hat er gemerkt, das sind zu geheiligte Zirkel. Deshalb hat er den neuen Jugendverein neben dem alten Stuttgarter CVM angefangen, dann neben diesem neuen CVM, den Jugendverein mit seinen Lehrlingsheimen, er hat Frauenstunden, Besprechstunden ohne biblisches Thema über geistliche Themen angefangen und hat all die Leiter und Verantwortlichen in einem Verbund der Prediger- und Missionskonferenz zusammengefasst, dass man auch wieder voneinander wusste, Leute, warum sind so viele Christen, die interessiert waren, abgeschwebt zu den Anthroposophen? Wir hätten denen sagen müssen, du, wenn du solche Forschung hast, dann geh doch zu den Hahner. Die bewegt die tiefen Geheimnisse Gottes. Manche Studienräte während der zu ihrem geistlichen Recht gekommen? Wo ist die Fantasie der Liebe, die auch ein Verbundsystem sieht? Früher hat man gesagt, Erwin, du kommst jetzt nicht mehr in CVDM Bibelstunde, du kehrst in der Brüdertisch eine Stunde. Man hat den weitervermittelt. Auch eine Chance einer geistlichen Karriere gesehen. Genug davon, ich möchte nicht neue Methodenkataloge formulieren, aber es ist mein Gebet, dass Jesus die Liebe in Person unsere Selbstsicherheit ummodle, unsere Hartherzigkeit verwandle in Geschmeidigkeit, dass wir wirklich beweglich werden und uns liebevoll verströmen können, damit Menschen gewonnen werden. Größte der Geistesgaben, die Liebe. Also, Herr, verwandle meine Methoden, heile meine Methoden, reinige meine Motive und Herr, ermahne mich und tröste mich. Bei Bruder Wolfsberger hat es schon angedeutet, was das Geheimnis der Predigt von Hofacker war, als er gefragt wurde, was denn das Erfolgsrezept seiner von tausenden besuchten Gottesdienste sei, da antwortete er, ich predige, was ich selbst brauche, nämlich Buße und Vergebung der Sünden. Im Galaterbrief steht, es gibt kein anderes Evangelium. Gemeint ist die Gnade Gottes für Sünder. Aber liebe Geschwister, es gibt kein Evangelium für Bekehrte und ein anderes für noch nicht Bekehrte. So, wir haben gemeinsam das gleiche Evangelium. Und das Schlimme ist, wenn wir den Eindruck erwecken, wir haben als Leute, die zu Gott hingefunden haben, den armen Unkundigen den Weg zu weisen. Wir haben als die, die gegründet sind in der Wahrheit, den anderen endlich mal bei. Macht eigentlich nochmal weiter, mit einem Superlativ. Am allerwichtigsten ist die prophetische Rede. Und jetzt denken wir an Kaffeesatz lesen, eindringen die Geheimnisse Gottes, das wissen wir, was übermorgen passiert. Das ist bei Paulus, 1. Korinther 13, eventuell angedeutet, wisst ihr alle Geheimnisse. Aber es wird dann deutlich, was er eigentlich mit prophetischer Rede meint. Er erzählt im Grunde genommen 1. Korinther 14, wenn es da heißt, dass sie auf ihr Angesicht fallen, in ihrem Gewissen überführt und preisen, dass Gott unter euch lebendig ist. Er erzählt die Geschichte von 1. Könige 18, Elia auf dem Karmel. Der war der Prophet Gottes und hat das Volk ermahnt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten. Ist doch scheinheilig, ihr seid doch gar nicht Volk Gottes. Dient halb am Baal und halb dem lebendigen Gott. Das ist die Ermahnung, die wir alle brauchen. Die scheinheiligen Menschen um uns herum, die meinen, ha, ich glaube doch an Gott, ich lebe auch so, dass, wenn ich nicht in den Himmel komme, wer denn dann? Und unsere Scheinheiligkeit gehört ermahnt. Was in Gedanken ist, was in Träumen aufsteigt, was im Zorn aus uns herausbricht, sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von all deinem Gemüt, mit all deinen Kräften. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht, sagt der Paulus nicht vor Damaskus, sondern als der Apostel Jesu. Deshalb dient das prophetische Wort, sagt der Paulus, 1. Korinther 14, der Eukodomäe, der Erbauung der Gemeinde. Und zwar von Außenstehenden, Unkundigen, Unwissen und von euch. Durch solche Ermahnung, dass ihr im Gewissen überführt werdet, sagt, ich habe ja eigentlich Gottes Zorn verdient. Und durch Tröstung, dass Gott genau mit Niedrigen anfängt, dass den Armen aus der Asche erhebt, dass den Hochmütigen widersteht, und den Demütigen Gnade gibt. Das ist der ganze Trost Gottes. Darum, wenn die Gemeinde zusammenkommt zu Gottesdiensten, zu Hauskreisen, Gemeinschaftsstunden, Treffen und Freizeiten, soll dort etwas hörbar werden, was sonst nirgends zu hören ist. Nämlich das prophetische Wort Gottes. Das ist Nütze nicht bloß zur Lehre, sondern zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, Der Geist Gottes, der in wahrhaft prophetischer Rede wirkt, ist darauf aus, uns die Augen aufzutun, was Sünde ist, was Gerechtigkeit ist. Darum werden auch die Frommen zu Evangelisationen gekarrt mit Omnibussen, wie man oft uns den Vorwurf macht. Darum, weil wir doch einen Sugar brauchen. Nicht damit wir die ersten 600 stellen, damit die anderen auch noch im Schutz der Anonymität noch dabei sein können. So, weil wir es brauchen, die wir versucht sind, täglich zur Selbstsicherheit, zum Stillstand und Rückschritt, zur christlichen Routine, die wir oft meilenweit weg sind von dem apostolischen, ich hab's noch nicht ergriffen, ich jage ihm aber nach, ob ich's auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christus Jesus ergriffen bin. Wie ist denn im weltlichen Bereich? Da ruft die Freundin meiner Frau an, sagt, du, ich tät gern mal Englisch wieder aufbessern. Ich habe mich angemeldet beim Englischkurs, da ist so eine gute Lehrerin. Kommst nicht mit. Die sagt nicht, ich habe wunderbar Englisch gelernt, dir tät's auch gut. Soll ich dir nicht ein paar Lektionen geben? Oder ich wüsste dir einen guten Lehrer, so kommst mit. Wir beide hätten's nötig. Ist prima. Du, da ist ein tolles Konzert, immer schon gehabt, besorgt, den eine für dich zurücklegen lassen. Kommst nicht mit. So müsste unser Einladen sein beim Gewinnen, weil ich's auch haben will, weil ich's brauche. Es wäre doch schade, wenn du nicht auch dabei wärst. Und glaubt nicht, verehrte Schwestern und Brüder, dass nur einer von uns die Gabe der prophetischen Rede einfach hat. Schon bei den Propheten Israels heißt es, und das Wort des Herrn geschah. Selbst bei Jeremia, der von Mutterleib zum Prophet berufen war, es geschah. Der hat es nicht auf dem Briefchen gehabt und hat gesagt, lieber Gott, du hast mich bestimmt, also alles, was ich sage, ist prophetisch. Und es hat immer den Propheten zuerst selbst ergriffen, dass er erstattet, bis in die Reaktion hinein. Ich erschrak, ich fiel zu Boden. Sonst geben wir etwas als Brot des Lebens aus, was in seiner Formelhaftigkeit schmeckt wie ein unverdaulicher Dauerzwieback. Liebe Freunde, jedes Lebensmittel, jede Arznei hat auch ein Verfallsdatum. Auch unsere Beispielgeschichte. Also ich erschrecke immer wieder, wenn bei den Lektorenpredigten kommt, was Hoffnung ist, ein Missionar in Südsee fragte einen Eingeborenen, was das Wort für Hoffnung ist, und er sagte, durch den Horizont schauen. Das sind schon Evangelisten um 1720 erzählt. Wir müssen doch langsam auf ein neues Beispiel kommen. Also, auch Beispiele haben Verfallsdatum. Wenn Gott unter uns was tut, gibt es hoffentlich neue Beispiele für Hoffnung. Darum erbietet, wenn ihr Menschen gewinnen wollt, von Gott die Gabe, die geistliche Gabe der prophetischen Rede. Der schwäbische Vorzeigechrist Johann Christoph Blumhardt hat in seinem Leben nicht wenig erfahren von der wunderwirkenden Kraft Jesu. Aber noch wichtiger war ihm in Mettlingen droben die Bekehrung der Leute. Aber er sah nüchtern, dass nach dem großen Aufbruch im ganzen Dorf auch wieder Trägheit, Lauheit und Gleichgültigkeit zunahmen. Er war ein alter Mann, als er unter sein Foto schrieb, was ich an Jesus habe, weiß ich jetzt erst recht. Nicht, das weiß ich seit den Tagen der Erweckung in Mettlingen, sondern weiß ich mit 82. Erst recht. Und das muss man uns abspüren, dass mit jedem Lebensjahr wir das eigentlich sagen können. Was ich an Jesus habe, weiß ich eigentlich jetzt erst recht. Komm doch, da kann man Tolles lernen bei Jesus. Ich darf heute Abend noch auslegen, etwas vom Epheserbrief. Da ist mir's groß bei unserer Jahreslosung, dass der Paulus sagt, natürlich wart ihr Heiden weit weg von Gott. Ihr wart sogar ohne Gott, in euren Sünden. Und wir als Volk Gottes waren näher dran, wir waren das erwählte Volk. Aber wir lebten doch auch nach dem Fleisch, wie ihr. Und Jesus hat den Zaun durchbrochen, der uns letztlich von Gott trennte, selbst uns Pharisäer. Und er ist unser Friede. Es hat mich so gefreut, als mein Mitarbeiter, der mich manchmal durch die Lande fährt, der sicher mit dem Pietismus nicht viel zu tun hat, plötzlich nach 3-4 Jahren so viel Freude auch in pietistischen Gemeinschaften erlebt hat, auch so viel Liebe erfahren hat, dass er jetzt immer fragt, sind es Leute, kommen die zu uns? Er rechnet sich mit dazu. Versteht ihr? Und so müsste mir eigentlich auch zu den Fernstehenden sagen, Gott hat für uns was übrig. Für uns, für mich, für dich, gemeinsam. Das ist meine Hoffnung zu Jesus. Dass wir nicht bloß solche gewinnen wollen, die nach unserer Meinung es nötig haben, sondern dass wir, die wir es von Tag zu Tag noch mehr nötig haben, andere mitnehmen zu dem guten Herrn, der uns miteinander heben, tragen und erretten muss, ermahnen und trösten muss, wenn wir an sein großes Ziel kommen sollen. Herr, ermahne und tröste auch mich. Jetzt herzlichen Dank für euer geduldiges Zuhören. Oder wissen. Aber ich könnte meine Meinung hören. Man kann bei allem natürlich in bestehenden Gruppengemeinschaften das hören, was man im Jahr 1911, bevor das neue Württembergische Gesangbuch, also das vorvorletzte gekommen ist, gesagt wurde. Man hätte auch noch warten können, bis alte Leute gestorben sind. Irgendwann müssen wir anfangen und zu den bestehenden Gruppen sagen, es ist gar nicht für euch gemeint, sondern ich möchte hier was probieren für die 25- bis 30-Jährigen. Haben wir uns schon mal überlegt, da das aus Erfahrung spreche, das ist immer so, wenn man aus alte Zeit erzählt, dass es auch gefahren hat. In Schondorf haben wir gesagt, das Mittelalter ist überhaupt nicht erreicht. Und wenn ich etwa Dieter Fischer vom Musikhaus Fischer eingeladen habe, hat er gesagt, ja, also, übrigens einer der führenden Haupt bei der 68er Revolutionären Garde war und durch Konfirmandeneltern sein und so weiter ein bisschen näher Gemeinde komisch. Und ich sagte, Herr Fischer, Sie müssen doch ein bisschen, könnten Sie vielleicht einen Hauskreis leiten? Hat er gesagt, Herr Chef, ich bin zwar Vorsitzender vom Handels- und Gewerbeverein, aber ich bin ja öfter bei Ihnen als in meinem Handels- und Gewerbeverein. Da komme ich vielleicht im Jahr zwei oder dreimal, sonst lasse ich mich durch meinen Stellvertreter vertreten, wegen dem Terminkalender. Und bei Ihnen war ich als Hymnuskonzert war und auch bei der Beerdigung habe ich Sie gesehen und auch beim Konfirmandenelternabend. Also überall, wo der Pfarrer gesehen hat, hat er schon verrechnet als Bekenntnis zur Kirche Jesu Christi. Aber wirklich, sein Terminkalender ist ja voll. Wir müssen für diese Altersgruppe, wo Mann und Frau schaffen, die meisten Samstagmittag oder Freitagabend schon, Ski aufs Auto schnallen oder Surfbrett und in Richtung Allgäu oder Bodensee abhauen, müssen wir doch Termine finden, wo die über den Heiligabendgottesdienst hinaus von Gott zu erreichen sind und wo sie auch kommen können. Kollege Anhut hat das Gedanke gehabt von Schlüsselgespräche. Die haben nicht gelaufen, sind nicht gelaufen, solange der Gemeindediakon wir Pfarrer unterschrieben haben. Aber als er Dieter Fischer und Wolfgang Bandl und ein paar Frauen und Männer aus der Gemeinde aus dieser Altersstufe eingeladen haben und wir zu den Älteren gesagt haben, ihr nicht, bloß für Leute bis zu 40, ist das plötzlich etwas geworden, wo die 3 bis 4 Mal im Jahr zeigen konnten, dazu gehöre ich eigentlich, zu dieser Firma. Und da muss man auch bis hin zur Wahl der Themen einen geistlichen Prozess finden, aber die sind, indem sie Verantwortung übernommen haben, plötzlich auch öfter in Gottesdienst kommen. Es ist auch ein Erziehungsprozess in der Gerechtigkeit, deshalb irgendwo anfangen. Ich könnte mir etwa vorstellen, nicht alles. Deshalb ist es schwierig, ein Referat zu halten, weil es viele von Anregungen in der Welt drin ist. Und man sagt, kann ich gerade alles machen, wir haben schon ohnehin genug. Aber wir könnten einen Personenkreis einladen von Leuten, die sagen, die Kirche tut zu wenig für die Öffentlichkeit, politischer Verantwortung. Wenn ich meinen Direktor Eichmüller denke, Oberbürgermeister Gönner, warum machen wir nicht 3 bis 4 Mal ein Gebet für die Stadt? Oder Oberbürgermeister Gönner berichtet, was ihm schlaflose Nächte macht, mit der Müllverbrennung und so weiter. Und der Landrat, und der Sozialamtsleiter, und der Chefarzt vom Krankenhaus. Und immer 3, 4 aus der Gemeinde beten jetzt für diesen armen Menschen, der uns 10 Minuten erzählt hat, was los war. Ich garantiere euch, das wird besser besucht als jede Evangelisationsveranstaltung. Gebet für die Stadt, wo wir Leute auch mal, die
Verstehen Sie, ich erlebe es jetzt in meiner neuen Position, das ist meine Seelsorgemöglichkeit. Die warte darauf, dass der Prälat kommt und sie fragt eine Viertelstunde lang, wo sind Ihre schlaflosen Stunden und warum und wie werden Sie fertig mit dem Personalabbau, 2000 Leute aus Wielandwerken aus. Und dass ich weiß auch keinen Rat, aber dass ich mit Ihnen vor das Angesicht Gottes trete und für Sie bete, mit Ihnen bete. Ich halte auch das Gebet heute für eine große evangelistische Möglichkeit, hat der Sixt Karl Kapff etwas gesehen. Also, gut, es sind 3, 4 neue Termine, aber gehen Sie mal in einen Personenkreis, auch mit Ihren Gemeinschaften und Kreisen, der bisher von uns nicht abgedeckt ist. Auch durch die Wahl von solchen Personen wird evangelistisch deutlich, dass wir etwas weiter sind, weil oft der Eindruck entsteht, auch beim lebendigsten EC, das ist ein geheiligter Zirkel, das geht durch die ganz fromme Nahe. Deshalb auch durch Menschen, durch Thematik deutlich machen, was wir wollen. Dann wird euch natürlich oft gesagt, Stichwort Feuerwehrfest, wo hört's auf, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ha! Wenn ich im Auftrag Jesu hineingehe, um Menschen für Jesus zu gewinnen, wird der Jesus gleich im Himmel bleiben können und sich dieser Welt nicht gleichstellen können, als der zu Zöllen und Dirnen sind. Die Pharisäer haben gesagt, das wäre jetzt auch nicht nötig gewesen, dass er zu Matthäus ins Haus geht. Stellt euch mal das vor, das wäre wie wenn er in Schondorf in die Spelunke Kalypso gibt, wo es Hasch gedealt wird. Also das, so war es beim Haus von Matthäus. Wenn er wenigstens in der Synagoge die Leute eingeladen hätte, das wäre noch recht gewesen, um eine Bibelstündle. Aber das wäre doch nicht nötig gewesen, einfach da beim Zöllnerhaus essen. Aber Jesus ging es ja nicht darum, all die Machenschaften der Pharisäer mitzumachen, sondern, dass sie das Heil Jesu finden. Es hängt davon ab, ob uns die Angst vor den Superfrommen im Genick sitzt, dass das Fallbeil herunterkommen könnte und wir abgeschrieben werden, wenn wir im missionarischen Einsatz sind. Als der Ziegenbalg als erster deutscher Missionar hinausging nach Indien und zuerst einmal die Sprachen dort gelernt hat und mit Brahmanen gesprochen hat, damit er gewusst hat, wohin das Evangelium sagen muss, hat ihn schon beinahe die Missionsgesellschaft in Halle abgeschrieben. Das tut man doch nicht, mit heidnischen Priester sprechen. Wir sind immer sehr schnell dabei zu wissen, was man nicht tut. Und dabei muss halt die Liebe Christi dringt uns so. Nicht alle Machenschaften mitzumachen, vielleicht müssen wir sehr schnell aufstehen. Da hat man als Missionar ein gutes Gefühl. Bei meiner 50er Feier, da war zwar der Minister Guntram Palm auch dabei, der mit 50er war, und da war sie sehr geehrt, dass der Dekan-Chefbuch damals da war. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, als die erste schlüpfrige Witz gekommen sind, dass ich aufstehen muss. Aber ich durfte vorher für sie die Andacht halten. Als, wo ich gesagt habe, ich komme mit, dann hat sie gesagt, ah, dann könnten Sie uns doch vorher in der Stadtkirche Andacht halten. Wo ich versucht habe, das Wort zu sagen. Irgendwo müssen wir signalisieren, dass uns diese Menschen wichtig sind und der Heilige Geist wird uns ein sehr gutes Gespür geben, aufzustehen. Der Dekan Seng in Münzingen sagt, ich gehe zu jedem Fest. Die Leute freuen sich, dass sie kommen, sind auch froh, wenn ich aufstehe. Also, natürlich, vielleicht ist meine aber trotzdem mit Gewissen getroffen, dass man jetzt steht Christ auf. Jetzt ist der Punkt. Wäre doch eine Sache. Also, ich sehe bloß, dass manche Dinge, warum hat man überhaupt für das Evangelisationszelt erfunden? Weil man gesagt hat, allein das Zirkuszelt ist ein Signal, damit deutlich wird, vom Universitätsprofessor bis zum Hilfsarbeiter geht man zum Zirkus. Das ist ein Ort für alle. Während der Konzertsaal ist für akademisch Gebildete und so weiter. Das Zelt war ein Anspruch für alle. Und heute ist das Zelt so fromm worden, dass bloß noch ganz fromme reingeht, gell? Abgesehen vom Zirkus. Das Harmonium war früher ein ganz weltliches Instrument. Heute ist super christlich, das kaum mehr mir mitnützt, gell? Also, wir müssen neue Stilformen benutzen, als sie in Schondorf Feier und Eis die ganze Stadtkirche ausgekleidet haben mit Staniol und so die tolle amerikanische Singgruppe geholt haben. Geistlich gut. Was weiß ich, x fromme Leute, das in unserer Stadtkirche. Jetzt kann man eigentlich nicht mehr in die Stadtkirche gehen. Jetzt ist entheiligt, gell? Also, sowas war noch nie da, nein. Aber Ich denke immer, wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit. Das singen die natürlich nicht, aber das Gesangbuch ist doch im Grunde genommen ein wunderbares Tanzlied. Wir wollen alle fröhlich sein. Oder in dir ist Freude, in dir ist Freude. Ich muss nur schnell genug singen, dann merke ich das Tanzlied. Also, warum beanspruchen wir nicht die Dinge und merken, was das Zeitgefühl ist? Natürlich dreht mir's der Magen dreimal rum, wenn gesungen wird, Jesus starb am Kreuz, Halleluja, Jesus starb am Kreuz für mich und liebe Zeit, also das ist ein bisschen eine ernsthaftere Sache. Aber es ist Zeitgefühl, vielleicht kriege ich die Botschaft von dem Jesus für heutige Zeitgenossen nur über, ich sing dafür nach, der am Kreuz ist meine Liebe, für mich privat. Aber ich kann noch nicht mein Gefühl zur Vorschrift machen für die Generation, die schon die Generation meiner Enkel ist. Termin in der Gemeinde war eine konkrete Frage. Eine Antwort war, eine Sache sich vornehmen, eventuell mit einem neuen Aktionskreis und sich von einer Sache dispensieren. Zweite Antwort, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in der Kirche verwenden wir zu viel Zeit für Sitzungen. Eine Sitzung, die lang dauert, ist schlecht vorbereitet. Oder es ist ein Kreis da, in dem so viel Misstrauen ist, dass man auch bis 12 Tage kann, kommt nichts dabei raus. Es braucht ein Grundvertrauen. Frage, was könnten wir tun, was sollten wir tun, was packen wir an miteinander, wofür haben wir das Geld? Und wenn man uns nicht einig werdet, wenn man merkt, na, überlegt euch, nächste 4 Wochen kommen wir wieder zusammen, überlegt, sprecht untereinander, dass man nächstes Mal zur Entscheidung kommt. Eine Sitzung ist keine Stunde, wo man sagen kann, das, was vorher gesagt wurde, ich möchte auch nochmal sagen, sondern das darf man in der Abstimmung deutlich machen, wofür man ist. Sondern gut, es war ein Gedanke, wer hat nun andere Gedanken? Gut, nur den einen, können wir dem zustimmen? Zack, nicht, also, Schneck, Welf, wir müssen ganz neuen Sitzungsstil. Die Zeit ist kurz, also da müssen wir Zeit gewinnen, auch manches Mal überlegen, ob wir nicht manche Dinge einstellen können. Bewegt euch in lieben Zeit, darf ich gerne sagen, dass ich mit harter Hand jetzt die Konfirmation in Liebenzell, die 21 Jahre gelaufen ist, abgestellt habe. Bin weit über meine Kompetenzen auch als Hofacker Vorsitzender hinausgegangen. Aber wir haben so viel geredet auf dem Oberkirchenrat und so viel in Hofacker Kreisen, nachdem 5 Anmeldungen da war, gesagt, das lohnt der Aufwand nicht. Und der Kirchengemeinderat in Liebenzell redet drüber und es gibt manche Dinge, wo man auch mal sagen muss, braucht zu viel Kraft im Verhältnis zu dem, was erreicht wird. Und deshalb, Termine sparen heißt auch mal ein Probieren, ob man bei manchem fehlen kann, ob es überhaupt gemerkt wird. Ich probiere das bei manchen Sitzungen und Besprechungen und sage, es tut mir furchtbar leid, dass ich nicht kommen kann und plötzlich merke ich, es ist ganz gut ohne mich gegangen, also das nächste Mal kann ich das aussparen und man kann sich aus manche Sitzungen auch dispensieren. Also das wären Ratschläge, aber ich weiß, dass unsere Terminkalender zu voll sind. Prioritäten setzen oder Posterioritäten. Was ist weniger wichtig? Wo können jetzt die anderen auch ohne mich? Da muss man oft fragen. Viele Teilnahme, auch bei uns, fragt euch vor Gott, reinige meine Motive. Weil man denkt, ohne mich geht's nicht. Große Täuschung, der Wilhelm Busch war ein großer Seelsorger, weil er Gespräch gesprochen hat und immer vor Augen gehabt, den 14-jährigen Lehrling in der Pütt im Bergwerk und die Leute in Segerow, die ganz Unkirchlichen. Und deshalb sind die frommen Leute zur Evangelisation mit Wilhelm Busch geströmt, weil sie gemerkt haben, das Evangelium für mich. Wir müssen für den Außenstehenden sprechen.
Ich habe oft schon wieder vorgenommen und habe dann im Hintergrund die Sorge, das sind dann die Menschen, die mir dann sagen, also gut, am Sonntagnachmittag gehe ich in die Stadtmission, aber am Sonntagvormittag gehe ich die charismatische Bewegung, da kriege ich mehr.
Ja, denen kann man nicht helfen, bis sie dann dort mal auf die Nase fallen und dann wieder zur Stadtmission kommen. Also, die Begeisterung hört auch mal irgendwo auf, gell? Und wer dauernd nur Sahnetorte isst, wird auch mal gern wieder Schwarzbrot essen. Ich habe das sehr bewusst gesagt, es gibt kein anderes Evangelium für Fortgeschrittene. Genau hier meine ich, dass der Fehler liegt, wenn wir uns nicht ausrichten. Wie der Paulus, Römer 7, ich bin doch fleischlich unter die Sünde verkauft, Philipper 3, nicht, dass ich es schon ergriffen habe, dann verstehen wir das Evangelium falsch. Natürlich können wir sagen, wie im 1. Petrusbrief, im Hebräerbrief, es ist höchste Zeit, dass wir eigentlich mal für Fortgeschrittene was sagen, aber ihr seid ja noch gar nicht fähig dazu, nicht? Ihr braucht immer noch Kindesmilch. Im Grunde genommen müssen wir so schaffen. Aber jetzt war dahinter eine andere Frage noch. Es sind jetzt ein paar Fragen zur Motivation und Vergebung, wenn ich nicht alles beantwortet, sowieso, wenn ich nicht alles zufriedenstellend beantworte, ich bin ja auch ein Sucher. Früher hat man viel öfter mit persönlichem Kennenlernen von Situationen gearbeitet als mit Papier. Papier ist ein ganz schlechter Wärmeleiter. Früher hat man, so hat uns der Generalsekretär Elsässer immer erzählt, oder der Gustav Schwab, CVM-Sekretär für Nürnberg, man hat Leute, gab ja noch gar keine hauptamtliche Ausbildung, für 2 Wochenende nach Stuttgart zum CVM geschickt. Und da sollte die mal vom Samstagabend bis Sonntagabend alles mitmachen, was da gemacht wird. Und dann haben wir gesagt, jetzt probierst du selber in Ansbach, nicht? Das war die Ausbildung. Mal sehen, was läuft. Da haben die bloß einen Ausschnitt erlebt. Ich habe in meiner Heimatgemeinde, die Johannesgemeinde, den Stadtmissionar Vogelgesang erlebt. Begabter Mann, der wäre unter heutigen Bedingungen Professor geworden. Der hat gesagt, wir dürfen es doch nicht bloß den Nazis überlassen, dass sie die Leute einspannen. Und hat damals angefangen, bei jedem Besuch, den er gemacht hat, zu fragen, wollen Sie nicht mithelfen in unserer Gemeinde? Da bekam er auf 6 Anfragen 5 Körbe, aber auch einmal, ja, was muss ich machen? Und dann hat er gesagt, in dieser Gemeinde von damals, dem Gemeindebezirk von 8000 Evangelischen, da hat man nicht so wunderbare Gemeindebriefe gehabt für heute, der hat bloß so kleine Kärtchen Vervielfältiger gedruckt, einmal im Monat an jede Glastür, ich wollte Ihnen was von der Gemeinde bringen. Und er hat kleine Holzkreuzler herstellen lassen, die haben wir mit der Kinderkirche gebastelt. Wenn jemand in der Familie gestorben war, wurde 12 Monate lang zuerst das Kreuzli überreicht und dann so eine Gedenkkarte mit, lass uns bedenken, dass wir sterben müssen und Gott alles Trost ist und so weiter. Wenn dann Leute nach 12 Monaten nicht angesprungen sind, Kontakt mit der Kirche gesucht haben oder das Gespräch mit den Besuchenden, hat man es auch wieder klasse, man hat aufgehört. Aber man hat das Angebot gemacht, wir suchen eure Nähe. Also nicht mehr als 8 Glastüren, das waren oft sogar in einem dieser großen Stuttgarter Wohnhäuser mehr Glastüren. Guckt, dass ihr möglichst hinter die Glastür kommt, mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und er hat aus dieser Mannschaft von Frauen und Männern, die Besuche gemacht haben, eine missionarische Mannschaft gewonnen, weil von denen ja wieder die Fragen zurückkamen, was sagen wir, wenn? Ich habe es versucht in Schorndorf, nach langen Jahren, ich habe gesagt, nach 8 Jahren ist aufgebrochen, schließlich auch nach manchem Beten, auch nachdem man Mut hat, manche Leute anzusprechen. Und ich habe plötzlich gemerkt, ob das Konfirmandeneltern sind, sonst was, viele Leute sagen, ha, ich habe früher im Jugendchor mitgesungen, oder ich war früher auch mal im Chörle in der Gemeinschaft, oder meine Mutter war im Kirchenchor. Sind manche Binden da, die ihnen selber das Alibi geben, ich probier's mal. Und dann haben wir den Erwin Schumann geholt, der uns ein Seminar halten sollte, und der schiebt in seinem Tageslichtschreiber eine Folie ein für mögliche Fragen, wenn die Leute, oder Antworten, wenn die Leute über die Kirche schimpfen. Und eine der Antworten war, sie sollten wohl Jesus mehr kennenlernen. Und da hat selbst meine eigene Frau gesagt, da kann ich nicht mitmachen. Dabei war das, was der Erwin Schumann sagen soll, sollen sie nicht sagen. Seine empfohlene Antwort war Nummer 1, sie sollten sagen, sie haben wohl schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht oder mit Christen. Dass die Leute mal auspacken können, alles was sie... Aber bloß das, sie müssen Jesus kennenlernen, das kann ich nicht. Und nach 2 Jahren gab es eigentlich niemand in dem Kreis von über 80 Leuten, der nicht diese Frage hätte auch stellen können, beantworten können. Es war ein Wachstumsprozess. Und die, die von ganz ferne hereinkamen, wo man es nie zugetraut hätte, dass die mitmachen, die sind geistlich gewachsen, in Fantasie gewachsen, bleibt auf der Gemeindebriefe gleich Strohsterne drauf oder schreibt unten noch von eurer Helferin sowieso und plötzlich sagt ihr, sind Sie die Maria Mutter? Ach so, man wird mal schlecht mit Ihnen sprechen. Aufmerksam machen auf gewisse Dinge, die animieren sich selber. Nicht, dass man dauernd vorne stehen muss und als Pfarrer oder Prediger animieren, was gemacht werden muss. Lass doch die Ideen kommen, wir sind doch Originale Gottes. Gott hat Begabungen die Menschen gelegt. Und wenn die an eine Arbeit gesetzt werden, dann arbeitet dieser Kreis für sich. Genauso ein Gottesdienstvorbereitungskreis für Wochenschlussgottesdienste, natürlich ohne Talar und ohne im Namen Gottes des Vaters und einmal Lebensbild und einmal das Lieder entlang gesungen von Apelles von Löwenstern. Weiß gar nicht, ob ihr wisst, wer der Apelles von Löwenstern ist und was für Lieder der gesungen hat und wie plötzlich sein Lebenslauf sich in den Liedern schildert. Und einmal hat das Altenheim uns mit ein paar Bibelworte das gestaltet. Einmal haben junge Leute vom EC erzählt von der Freizeit und wir haben mit denen die Lieder gesungen, die sie auf dieser Freizeit gelernt haben. Jedes Mal was anderes. Meine lieben, treuen Bengelhausvikare, die nach mir kamen und Kollegen, haben diesen wunderbaren missionarischen Gottesdienst wieder total kaputt gemacht, weil sie wieder mit dem Talar gekommen sind und im Namen Gottes des Vaters und Sohnes und drei Lieder vorne und hinter und Gebet vorne und hinter. Die Leute brauchen einen Anlass, der ein bisschen anders ist, als sonst die Stunde oder der Gottesdienst läuft. Da sie merken, aha, da ist was für uns Oberbach macht, nicht für die Insider. Bis hinein in den Stil müssen wir es überlegen. Und wenn das nicht ein Gottesdienstkreis in der Hand behält, wenn es die Funktionäre behalten, hört mit jedem Funktionär, der geht, die Sache wieder auf und andere machen es wieder anders. Deshalb möglichst delegieren in einen Aktionskreis. Leute versuchen zu gewinnen. Wir müssen in unseren verantwortlichen Gremien, ob das Kirchengemeinderäte sind, Gemeinschaft heißt vielleicht anders, Menschen überlegen. Wen könnten wir denn in der Häberlestraße ansprechen? Lass uns mal Haus um Haus durchgehen. Kennen wir überhaupt die Leute? Kennt jemand in der Häberlestraße jemand? Nicht? Gibt es überhaupt niemand, der kirchlich ist? Ha, vielleicht müssen wir mal die ganze Häberlestraße nächstes Mal mit unserem Posaunenchor an Advent spielen und denen ein Zeugnis geben und welches Traktat könnten wir denn bringen? Wir müssen doch selber Defizite entdecken. Oder finden wir jemand als strategischen Punkt, mit denen besprechen, wenn ihr eure Kinder mit dem Auto in Kindergottesdienst bringt, könntet ihr nicht auch in der Nachbarfamilie mitbringen. Und dann die Nachbarfamilie fragen, dürft ihr nicht mitmachen oder dürft ihr Eltern nicht auch mal mit auf Freizeit? Wir müssen ausbauen, Kontakte, die da sind, ausbauen, strategisch ausbauen. Da müssten wir viel mehr schaffen als mit allen den Verwaltungssachen, die wir haben. Was machen wir, wenn wir gut begonnen haben, geistlich begonnen haben, wenn Motive klar sind und es kommen plötzlich Seitenmotive herein, Veränderung der Motive, wo plötzlich der Ehrgeiz wieder hereinkommt und wir wollen doch zeigen, wer wir sind und all diese Dinge. Überlegt euch einmal, ob wir nicht auch im verantwortlichen Kreis jetzt nicht bloß sagt, wir wollen miteinander auf ein Wochenende gehen, wir untereinander, sondern wo ist ein geistliches Angebot, wo wir als verantwortlichen Kreis unterstehen können, unters Wort kommen können. Sonst ist nämlich immer der Verantwortung trägt, ob das der Prediger oder Jugendwart oder was es ist, der wieder die Leute auf Vordermann bringen muss. Nein, wir wollen miteinander wieder von Gott uns zur Sache rufen lassen, damit wir miteinander wissen, wo wir wieder sind. Und ich finde es immer fast beschämend, dass Tessé solche Dinge hat, wo sie seine Leute wieder zusammenruft, wo die wieder geistlicher Vordermann kommen. Wo haben wir solche Rüsten? Liebenzell gibt es sicher. Aber ich, im Bodenseehof, die machen's. Wo ist diese geistliche Stärkung? Jetzt, wie motiviert man Menschen zu mitmachen? Einfach einladen und sagen, ich brauche dich. Ich brauche dich, mach sie mit. Im Evangelium steht bei uns im Herrn von dem Richter, der sich nicht rausbringen lassen wollte, aber um ihres unverschämten Geilens willen. Wir waren bisher in einem reichen Land, in einer reichen Kirche, reiche Gemeinschaft. Wenn ein Problem personeller Art da war, haben wir es gelöst durch die Teilzeitanstellung oder Vollanstellung von einem Hauptamtlichen. Wir werden wieder ganz anders bitten und betteln müssen, dass Laien, sogenannte Ehrenamtliche, obwohl es ein ganz falscher Begriff ist, wir alle haben ein Ehrenamt, mitmachen. Und ob uns die Sache wichtig ist, zeigt sich daran, dass wir inständig bitten und sagen, wir brauchen dich. Und dass auch wahrscheinlich wir, die wir dafür alimentiert werden, besoldet werden, nochmal ganz anders heran müssen. Man kann durchaus mehr als 24 Stunden schaffen, wenn man eine Stunde vor Sonnenaufgang aufsteht. Gell? Das ist ein Witz, wenn Neger gesagt hat, also es geht immer noch ein bisschen mehr nahe. Und hält uns ja munter. Gell? Andere Leute, die denken, ach, es kommt der Ruhestand, was mache ich noch? Wir in der Gemeinde Jesu wissen, dass wir noch genug zu schaffen haben. Ist ja wunderbar.